Schalke ist aus dem Trainingslager wieder zurück, trainiert wieder in Gelsenkirchen, auch wenn es bis zum ersten Saisonspiel noch ein paar Wochen sind. Aber es gibt natürlich immer was Neues rund um den Verein. Wir reden gleich über die sich andeutende Verpflichtung von Edin Dzeko. Wir gucken, was sonst noch so im Kader passiert. Und wir schauen mal auf die nächsten Wochen. Das alles jetzt bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Heute mal wieder zu dritt hier im Studio. Letzte Woche war ich alleine, Robin Andi im Stubaital. Heute ist zumindest Robin wieder da und er hat viele Themen mitgebracht aus dem Schalke-Trainingslager. Und darüber reden wir jetzt bei 1904 Inside Schalke. Heute mit unserem WAZ-Schalke-Experten Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Mit Sinan Schatt von der WAZ Gelsenkirchen.
Moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ Gelsenkirchen, und die 19.04 Minuten starten jetzt. Ja, Robin, ihr seid am Sonntag wiedergekommen. Wir nehmen die Folge heute am Mittwoch dieser Woche auf. Heißt, du hast ein paar Tage gehabt, um das Ganze mal sacken zu lassen. Trainingslager ist ja auch immer durchaus eine Belastung auch für Journalisten in vieler Hinsicht. Erzähl mal, was sind so deine Eindrücke, die du mitgebracht hast?
Schön gewesen, wenn ich Zeit hätte zum sacken lassen. Jeden Tag im Dienst. Montag, Dienstag, Mittwoch, trotz Trainingslager. Da mal, ne? Hallo, Herr Chef. nein, Witz. Es ist immer eine coole Erfahrung generell. Also es ist ja irgendwo auch ein Privileg, dass man in solche schönen Orte beruflich reisen darf, sowas erleben darf. Ist natürlich schon brutal anstrengend, du hast es angesprochen. Gerade für uns Journalisten, die Taktung an den ersten Tagen war sehr, sehr hoch mit vielen Terminen. Ja, man nimmt natürlich auch viel mit, ne? Viele neue Erkenntnisgewinne, man knüpft auch neue Kontakte, intensiviert manche Kontakte. Ja, war super spannend, wieder für mich als Reporter. Ich glaube, das war das siebte Trainingslager, wo ich jetzt war mit Schalke. Ja, und immer wieder irgendwie ein Highlight.
Lass uns das Trainingslager gleich nochmal im Detail auseinandernehmen. Aber lass uns mit der wichtigsten Nachricht starten, mit der die Woche begonnen hat. Es ist zwar noch nicht von Schalke offiziell verkündet, aber es sieht aus, als würde Edin Dzeko Schalke erhalten bleiben.
Ja, ist eine schon spektakuläre Nachricht und meiner Meinung nach auch eine sehr gute Nachricht. Ne? Das ist, der Poker ging da recht lange. Dzeko und Schalke haben wochenlang gesprochen, aber die Wahrheit ist ja auch, der Kontakt ist nie abgerissen. Ne? Also Dzeko war letzte Rückrunde Schalker. Klar, der Vertrag ist offiziell ausgelaufen, aber er war bei der WM und Nikola Kartl zum Beispiel ist auch noch im Urlaub. Und Dzeko soll schon nächste Woche dann einsteigen. Ich hörte, am Wochenende sollen vielleicht die Checks schon sein in Gelsenkirchen, vielleicht Montag Unterschrift, sodass der Deal wirklich naht. Man ist sich einig. Ich glaube, die Bild hat es zuerst berichtet mit dem Gehalt. Schon diesmal ein recht hohes Grundgehalt, knapp unter 1 Million. Durch Prämien kann es sich dann erhöhen auf über 1 Million. Das heißt, Dzeko wird dann schon zum Kreise der Spitzenverlierer der Mannschaft gehören. In der letzten Saison war es ja noch ein bisschen anders. Da hatte er schon einen stark leistungsbezogenen Vertrag. Aber jetzt hat Dzeko dann scheinbar auch ein bisschen besser gepokert und mehr Grundgehalt herausgehandelt. Ja, super spannender Spieler, der Schalke wahrscheinlich weiterhelfen wird und vor allem die Strahlkraft auf den Verein weiter erhöht. Ne? Man weiß ja, die Bosnier, die werden das Training wieder stürmen nächste Woche. Da wird wieder einiges los sein.
Idemo.
Ja, Idemo. Das Geld ist ja dann deshalb da. Korrigiere mich, wenn ich mich irre, Robin, weil bei anderen Transfers Maximilian Lüftl und Frank Baumann Geld einsparen konnten, so dass ein bisschen mehr für Dzekos Grundgehalt übrig bleibt. Und grundsätzlich verzichtet Edin Dzeko aber trotzdem noch auf eine Stange Kohle.
Ja, wahrscheinlich könnte er woanders noch ein bisschen mehr verdienen. Ja. Ne? Das ist ja halt so. War ja letzten Winter genauso, wo er hätte, glaube ich, zu Paris FC wechseln können und da, ich glaube, es waren sogar 2 Millionen Euro, hätte verdienen können in diesem Halbjahr, oder kann auch ein bisschen weniger gewesen sein. Auf jeden Fall hätte er mehr Geld verdienen können. Du sagst, es ist irgendwie ein Rechenspiel. Man hat irgendwie einen Pot an Gehaltsbudget, dann nimmt man jetzt etwas weniger für den Innenverteidiger raus. Da hätte man ja vielleicht auch eine Kategorie höher greifen können, was den Preis angeht, hat aber Wöber geholt, wo man ja schon Hoffnung hat, dass er durchstarten wird, aber halt dieses Manko Verletzungshistorie, deshalb Risiko ist da bei dem Transfer. Ja, und hat man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld für Dzeko übrig gehabt und hat da dann was draufgepackt.
Ja, das sind schon irre Dominoeffekte, ne? Auch Mertcan Ayhans Vertragsverlängerung möglicherweise spielt da ja letztendlich eine Rolle, weil dadurch, du hättest ihn zwar möglicherweise für gutes Geld verkaufen können, so behältst du den Schalker Jungen aber, bleibst in deinem Gehaltsgefüge auch, musst dich nochmal auf die Suche gehen und von dem Geld, was du für Ayhan eingenommen hättest, teilweise wieder das ausgeben. Und
ja, es ist halt wirklich ein großes Rechenspiel, aber wobei ich trotz Vertragsverlängerung nicht zu 100% ausschließen würde, dass Ayhan bleibt. Also ich denke schon, dass es sein Plan ist, zu bleiben. Hat er uns auch nach dem letzten Testspiel im Trainingslager gesagt, dass er sich auf Schalke wohlfühlt und eigentlich jetzt nichts anderes im Kopf hat als Schalke. Aber wenn natürlich jetzt irgendwie nach dem ersten, zweiten Spieltag ein Verein dann vielleicht mal 10 Millionen bietet, was ja schon unrealistisch ist meiner Meinung nach, aber dann würde Schalke natürlich drüber nachdenken. Und wenn der Club sehr reizvoll ist, das Angebot super, dann würde vielleicht Merchan auch drüber nachdenken. Das ist halt auch das Geschäft, dass man die Zusage jetzt gibt. Aber trotzdem ist es ja Fakt, dass Schalke weiterhin auf Transfererlöse angewiesen ist. Das hatte Frank Baumer bei der MV auch recht eindrucksvoll erklärt. Das hat er so eine Eigenkapitaltabelle an die Wand geworfen. Hatte Schalke als einziger Club der Bundesliga negatives Eigenkapital und das von Höhe von, ich glaube, 99,1 Millionen Euro. Und ja, mittelfristig soll das ja alles abgebaut werden im Rahmen der Lizenzierung. Ist schon sportlich. Das heißt, stehen weiter schwierige Jahre bevor, was Geld angeht. Und klar kann die Genossenschaft da vielleicht ein bisschen helfen, aber auch die läuft ja nicht ganz so gut an. Also das ist ja der Wunsch der Verantwortlichen. Ich habe da meine Zweifel, ob das so klappt. Es ist halt sportlich. Das heißt, kurzfristig braucht man Transfererlöse.
Ja, definitiv. Sagen wir mal so, von den erhofften 50 Millionen, die man mit der Genossenschaft hätte einnehmen können, wie man mal sich erträumt hat, sagen wir
genau,
so.
Genau, ja, dieses Erträumte. Wenn wir immer Matthias Tillmann auf diese 50 ansprechen, sagt er genau das gleiche. Immer, ja, wir haben ja nur gesagt, bei 50 Millionen wird sich die Welt auf Schalke ändern. Aber trotzdem konnte man daraus ja interpretieren, dass das vielleicht so ein Wunsch war im Hinterkopf.
Genau. Also davon ist Schalke jedenfalls meilenweit entfernt. Ich glaube, es sind immer noch nicht ganz 10 Millionen. Selbst wenn
rund 10 Millionen kann man sagen, glaube ich. Ne? Aber es ist ja trotzdem
Also eine Gesundung kann nur in der ersten Liga stattfinden über Jahre.
Langfristig.
Kein Geheimnis.
Langfristig. Nochmal zum Deco-Transfer zurück. Wir hatten das ja auch letzte Woche diskutiert. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Glaubst du, dass man sich bei Schalke von vornherein einig war, dass man den weiter verpflichten will? Oder wurde das Thema auch kontrovers diskutiert?
Also ich denke mal, in jedem guten Unternehmen, jedem Verein wird jede wichtige Entscheidung diskutiert. So auch auf Schalke. Natürlich gibt es Argumente pro Edin Dzeko und kontra Edin Dzeko, aber man hat immer über sein Alter gesprochen. Er hat ja schon in der Rückrunde bewiesen, dass er auch mit 40 einen Unterschied machen kann. Natürlich wird es gegen Bayern enger als jetzt in der zweiten Liga gegen Clubs, aber Schalke wird gegen den Abstieg spielen oder zumindest in der unteren Tabellenhälfte stehen. Da werden dann Gegner trotzdem kommen, wie Paderborn, Elversberg, vielleicht auch Köln, Mönchengladbach, Bremen. Und ich sehe schon, dass Edin Dzeko da in diesen Spielen immer noch einen Unterschied machen kann, ne? Dass er da gut ist für ein Tor. Oder vielleicht auch mal für zwei. Oder ne, nach Standard ist er halt gefährlich. Er hat diesen Riecher, er hat diesen ersten Kontakt. Und damit kann er auch in der ersten Bundesliga Tore schießen, meiner Meinung nach.
Spannend finde ich die Frage, und du bist ja nah dran, deswegen stelle ich sie dir, Robin. Glaubst du, im Sturm wird noch was passieren? Ich meine, seit Jahren ist er so ein bisschen, bleibt Silla, geht Silla. Was ist mit Lasme? Immer wieder verletzungsanfällig. Und Miro Muzic steht ja eigentlich auch, das hast du selber geschrieben, auf Spieler, die vor allen Dingen immer fit sind oder häufig fit sind. Jetzt wird Edin Dzeko sehr, sehr wahrscheinlich auch bleiben, der zwar für Tore gut ist und sicherlich auch mal den Unterschied machen kann, aber da ist immer noch so eine leichte Vakanz. Seit Monaten schwebt ja auch so ein bisschen dieses, Schalke braucht noch einen durchschlagskräftigen Stürmer.
Ich verstehe, was du meinst. Auch da gibt es halt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist wieder, Schalke muss Geld einnehmen. Musa Silla war immer ein Verkaufskandidat, stand ja mehrfach schon kurz vorm Abgang. Und auch jetzt, ja, er hat zwar einen guten Eindruck in der Vorbereitung gemacht, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Musa vielleicht noch wechselt, ne? Weil irgendwer von diesen vermeintlichen Stammspielern wird den Fall noch verlassen, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht unbedingt erwartet. Mhm. Aber weil wir haben gerade angesprochen, Schalke ist auf Transfereinnahmen angewiesen und die wollen einen wertvollen Spieler verkaufen, müssen sogar. Und Musa Silla könnte das sein. Wäre natürlich gut, wenn er vorher noch zwei, drei Tore schießt, dann steigt der Marktwert. Aber ja, wenn Silla geht, wird auf jeden Fall noch was passieren im Sturm, weil du kannst halt nicht dann mit Dzeko und ohne einen guten Backup in die Saison reingehen. Ein Thema Verfügbarkeit von Edin Dzeko. Natürlich hat er jetzt ein paar Probleme gehabt. Bei der WM war er angeschlagen, davor auf Schalke eine Verletzung. Davor war es aber, soweit ich weiß, Edin Dzekos große Stärke, dass er halt immer verfügbar war. Ne? Das war jetzt ein schlechtes halbes Jahr von ihm, was die Verfügbarkeit angeht, aber davor war er eigentlich da sehr gut. Und das hoffen die Schalke, haben analysiert und dass er künftig dann wieder eher an der wieder 38-jährige Deko spielt, nicht wieder 40-jährige.
wobei die Verletzung während der vor allem ausgefallen ist, ja aus einer
einem
Foul resultiert oder aus einem Sturz resultierte. Ja. Das kann auch einem 20-Jährigen passieren.
Ja, also danach war es, glaube ich, noch an Muskelverletzung so ein bisschen bei der WM. Ja, wie du sagst, das eine war eine Kontaktverletzung, das kann immer passieren, kann jedem passieren. Und man ist da schon optimistisch, dass Dzeko häufig verfügbar sein wird. Wobei natürlich auch klar ist, ich sehe auch nicht, dass er mit 40 Jahren 34 mal 90 Minuten spielt. Ne? Da braucht man auch einen anderen Stürmer, der Bundesliga-Qualität hat, der dann ja für Tore sorgen kann. Hm. Silla könnte man es zutrauen. Also ich finde wirklich, er macht einen guten Eindruck in der Vorbereitung. Hat auch erzählt, dass er im Sommer ein bisschen abgenommen hat. Muslic schwärmt von den Laufwerten von Silla, was intensive Läufe angeht, dass es so gut sei wie noch nie aktuell. Also ist vielleicht der fitteste Silla aller Zeiten. Und auch in den Testspielen ja getroffen bis jetzt. Also macht wirklich einen guten Eindruck. Und ja, wenn er so fit bleibt, ist ja interessant für Schalke in der Bundesliga, aber vielleicht auch für andere Clubs.
Mhm. Lass mal auf die Testspiele gucken. Schalke hat jetzt zuletzt am Samstag gegen den japanischen Okayama gespielt.
Genau. Agiano Okayama.
Genau. Erzähl mal deine Eindrücke. Das war ja jetzt der letzte Test des Trainingslagers. Da kann man ja vielleicht schon mal so aus der Ausstellung, aus der Spielweise so ein paar Schlüsse ziehen, was die Saison angeht.
Ja, letztlich ist schon viel der Aufstiegsaufstellung, sag ich mal. Ne? Also es wurde Dreier- und Viererkette beides immer wieder ausprobiert, aber das Personal ist jetzt wenig überraschend. Die einzige spannende, wirklich spannende Personalie, was Konkurrenzkampf angeht, ist, finde ich, die Sechs. Da ist Elfhausi natürlich gesetzt, aber neben Elfhausi, da hast du Schallenberg und Tanaka, die beide wirklich einen guten Eindruck machen. Also in dem einen Testspiel gegen die Ukraine, gegen Kharkiv, war meiner Meinung nach Tanaka der beste Mann auf dem Platz. Wirklich viele Balleroberungen, super umgeschaltet, aggressive Spielweise, auch ein Lob von Miron Muslic bekommen. Gegen die Japaner aber hat der Schallenberg von Anfang an gespielt und hat da auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also die beide werden sich da nicht schenken. Das ist schon eine Position und ich sehe eigentlich, dass nur einer von beiden spielen kann, weil Elfhausi ist gesetzt, auch mit seiner Spielweise so Box-to-Box. Und Tanaka und Schallenberg sind eher dann so Abräumer und defensiv orientiert. Da wird nur einer von spielen, glaube ich. Und wer es dann wird, wird schon spannend, weil Ron Schallenberg immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber in der Mannschaft einfach einen extrem hohen Stellenwert hat. Hat man auch im Trainingslager nochmal gemerkt und auch in Gesprächen rausgehört, dass er einfach ein Schlüsselspieler dieser Mannschaft ist. In der Kabine, auf dem Feld. Und die Aktionen, die er macht, sieht man vielleicht als normaler Fan nicht, weil es alles unspektakulär ist. Aber er steht halt oft richtig, deckt die Räume gut. Deshalb wird er schon sehr geschätzt, aber Tanaka, wie gesagt, sehr, sehr guter Eindruck. Also das finde ich schon spannend.
Gegen Okayama hat auch Robin Gosens zum ersten Mal auf dem Platz gestanden, 45 Minuten, glaube ich, ne?
Genau,
hat er ausgewechselt. Was hast du für einen Eindruck von ihm? Wie war er?
In dem Testspiel war es noch unauffällig. Ne? Man hat schon gemerkt, dass er sich noch an die Abläufe gewöhnen muss. Es war auch, glaube ich, Viererkette in der ersten Halbzeit. Ich glaube schon, dass ihm das System Dreierkette mit den zwei Flügelspielern, er ist dann ja der Wingback links, ein bisschen besser liegt, weil er halt offensiv schon brutale Qualitäten hat. Hat mir auch vor zwei Wochen mal drüber gesprochen, dass er halt diese Laufwege wie ein Stürmer hat, dass er am zweiten Pfosten gefährlich ist. Das kann er als Wingback ein bisschen besser ausspielen. Aber auch sonst, es war halt nur so die Leistung. Und man merkt halt schon, dass er ja eine gewisse Aura hat für Schalke-Verhältnisse und dass er ankommt, dass sein Wort schon gehört wird. Dass er sehr fleißig ist im Training, also dass er sich reinhaut, der zieht voll durch, nimmt jeden Sprint mit. Und natürlich haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, seine muskulösen Beine, die fallen allen auf.
Ja,
das war
so ein bisschen so ein
Tuschelthema am Trainingsplatz. Das war ja unglaublich. Also ich glaube, er hat Bock.
Ja, und dass er Bock hat, das hat er ja mehrfach schon selbst gesagt. Er hat es ja auch in sein Tagebuch geschrieben, dass er diese paradoxe Situation erlebt habe, als gerade eine Woche da und fühlte sich so, als sei er schon immer hier gewesen. Ich glaube, damit trifft Robin Gosens auch den Nerv vieler Schalker und ist gleich schon mit in die Herzen geflattert.
Ja, ich finde auch allgemein, ich habe noch nicht so oft mit ihm gesprochen, aber erster Eindruck ist total angenehmer Gesprächspartner. Also Tiefe drin in den Gesprächen mit ihm, nicht oberflächlich. Also es macht schon Spaß, mit ihm zu reden und ich bin dann gespannt auf alles, was kommt. Ich glaube, nicht umsonst hat er.
Er ist ja quasi Kollege von uns,
der macht eigene Podcasts. Also ich höre tatsächlich auch den Podcast, wie geht's von ihm, recht häufig. Da geht es ja um mentale Gesundheit ein bisschen, um wie das auf den Sport übertragen wird. Das bemängelt immer, dass das im Sport noch zu kurz kommt, diese mentale Schiene. Finde ich auch sehr interessant und kann ich euch auch mal empfehlen, vielleicht auch mal reinzuhören.
Ja, unbedingt. Ich meine, ich weiß, natürlich wird man alles erst sehen, wenn die Feuerprobe da ist. Aber interessant ist schon, Schalke hat schon richtig geile, starke Typen im Moment. Ne? Du hast, das fängt hinten an mit Loris Karius, gestandener Profi. Also vom Typ her auch jemand. Gosens ist so einer, Dzeko ist natürlich so einer, Karaman sowieso. Ich komme gerade aus Belek. Wenn du über Schalke in der Türkei sprichst, dann ist auch Kenan Karaman bei vielen Türken mittlerweile wieder im Bewusstsein, würde ich sagen. Auch wegen dieser Persönlichkeit, dieser Aura, so hast du es genannt. Ja. Ne, Katic sowieso. Also es ist so eine gestandene Männertruppe.
Ja, genau. Also wir hatten vor zwei Jahren, glaube ich, die Diskussion, Schalke hat keine Führungsspieler, außer Kenan Karaman. Und jetzt hat man relativ viele, so viele, dass es vielleicht sogar irgendwann problematisch werden könnte.
Das wollte ich gerade fragen, zu viele ist auch nicht gut.
Ach, ne? Hör auf.
Nee, also wir wollen jetzt auch keine Probleme malen, wo sie sind, aber es sind ja schon alles Charaktere, die auf jeden Fall den Anspruch haben zu spielen.
Ja.
Und bei so vielen wird die Wahrscheinlichkeit natürlich immer höher, dass irgendwer mal nicht spielt. Und gerade in Phasen, wo es dann nicht läuft, kann auch mal Reibung entstehen. Also ich glaube eher, dass es positiv ist, Stand jetzt für Schalke, aber es braucht halt auch einfach eine Mannschaft, wo es nicht nur Häuptlinge gibt, sondern auch Leute, die nicht immer widersprechen.
Das ist klar, aber wenn wir die Mannschaft vergleichen mit jetzt den Mannschaften, ja, in den Trümmerjahren, sage ich jetzt mal, von 2 oder 3 Jahren, da ist es natürlich ein Vorteil, dass du mit so einer Truppe
auf jeden Fall.
Ja, und was halt, also gerade wenn du dann so viele Häuptlinge hast oder Männer hast, die vorweggehen können, dann brauchst du ja auch so einen Gruppenleiter, der die Gefühlslage eines jeden einzelnen Spielers, glaube ich, so ertasten kann und damit balancieren kann. Und ich glaube, das macht Miro Muslic wirklich extrem gut.
Ja, traue ich ihm auch zu. Also so Personalführung, Menschenführung, ja, war ja schon eine seiner großen Stärken im ersten Schalke-Jahr. Und er macht nicht den Eindruck, als ob er da irgendwie nachlassen würde. Ne? Ich denke schon, die Mannschaft folgt ihm. Ach ja, Schalke wird tendenziell in der unteren Tabellenhälfte spielen. Es wird schwierige Situationen geben. Es wird auch den einen oder anderen Verletzten geben von den wichtigen Spielern. Und dass man da andere hat, die das kompensieren, ist richtig und wichtig. Und ich denke auch, dass es genau der richtige Weg ist, jetzt in den ersten 1-2 Bundesliga-Jahren, sofern es halt 2 werden oder hoffentlich mehr.
Ja, wie was heißt das? Ja. Ja. Verstehe ich gar nicht. Robin. Wir gehen nicht wieder runter.
Dass man da dann auf Erfahrung setzt. Ne? Und ja, auch wenn die Leute jetzt nicht mehr das allergrößte Entwicklungspotenzial haben und der Marktwert nicht explodieren wird von allen Spielern, dass der Kern einfach erfahren ist und weiß, und dass man weiß, die fallen nicht um bei dem ersten Windchen. Das ist, glaube ich, genau der richtige Weg.
Apropos Marktwert, Entwicklungsspieler etc. Siehst du jetzt schon so aus dem Trainingslager und den ersten Trainingseinheiten hier zu Hause den einen oder anderen aus der knappen Schmiede, von dem du glaubst, der wird gute Chancen haben, auf viele Einsätze zu kommen?
Ja, schwer zu sagen. Luka Voja hat schon einen guten Eindruck gemacht. Vor allem in den ersten 2 Testspielen, glaube ich.
Ganz kurz Haken, was mit seiner Verletzung?
Der ist ja, genau, er hatte eine Rückenverletzung, wurde schon übel umgecheckt, Knie in den Rücken gekriegt, aber das gab da schon Entwarnung. Also ist keine strukturelle Verletzung wohl. Ich gehe davon aus, dass er diese Woche vielleicht wieder trainiert. Also noch, okay. Wir nehmen früh morgens auf, heute Nachmittag das Training. Wir werden sehen, ob er heute vielleicht schon wieder dabei ist. Aber bei ihm sieht man schon, dass der spielerisch so gut ist, dass er das Potenzial hat für Einsätze. Ich denke nicht, dass er jetzt so explodieren wird wie damals Aslan Ouedraogo, dass er alles in Grund und Boden spielt und dann seinen Marktwert für 10-facht. Aber der braucht ein bisschen Zeit, auch weil die Situation eine andere ist als in der zweiten Liga damals.
Ja, natürlich.
Trotzdem finde ich, wo du Marktwertentwicklung angesprochen hast, dass es schon spannende Spieler gibt, die einfach jetzt vielleicht noch ein bisschen wenig wert sind, die aber in der Bundesliga groß aufblühen könnten. Adil Oschis zum Beispiel kam letztes Jahr im Winter ablösefrei, ist aber einfach in der zweiten Liga ein Unterschiedsspieler gewesen.
Granate.
Ja. Und bei ihm traue ich, wenn er in der Bundesliga einigermaßen ähnlich spielt, ist es auch ein Spieler, den man dann recht schnell für 10 Millionen oder plus oder mehr verkaufen könnte. Auch Junior Adamu, der aus Freiburg jetzt kam, für unter 1 Million, macht auf mich einen guten Eindruck. Der ist, glaube ich, auch erst 24. Passt super zum Muslic-Fußball, total fleißig, schnell, gute Läufe, gut im Pressing. Da sehe ich auch eigentlich, dass er das Potenzial hat, Schalke weiterzuhelfen und viele gute Bundesligaspiele.
Wenn wir gerade bei den Granaten der Rückrunde sind, kannst du schon irgendwie was vom, gibt es Flurfunk zu Moussa Ndiaye, wie es?
Ja, ich glaube schwer. Also das ist natürlich auch eine Situation, wir haben gerade über Abgänge gesprochen. Vitali Becker könnte ja theoretisch auch noch wechseln. Ich glaube, sein Vertrag läuft nächstes Jahr auch aus.
Das weiß ich nicht.
Das ist auch einer der Spieler, die einen gewissen Wert haben. Und da jetzt Robin Gosens für seine Position geholt wurde, weiß man auch nicht, ob er da jetzt dann einen riesen Bock auf diesen Konkurrenzkampf hat. Also ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, es wird ihm gut tun, noch zu bleiben und vielleicht auch zu verlängern, weil er kann von Robin Gosens lernen. Ich bin total überzeugt von Vitali Becker. Ich glaube, er kann auf Schalke mittelfristig eine sehr gute Rolle spielen. Aber ja, wenn man kurzfristig andere Gedanken hat, ist das schon ein Kandidat, den Verein auch zu verlassen. Und vielleicht kann man dann ja noch auf der Linksverteidigerposition nachbessern und Ndiaye wäre natürlich dann ein Kandidat, wenn er noch auf dem Markt sein sollte bis dahin. Das kann natürlich alles dauern und sofern Anderlecht wirklich nicht mit Ndiaye plant, natürlich möglich, dass er dann schon einen anderen Club gefunden hat, aber ja.
Sagen wir mal kurz die Eckdaten, Transferfenster, schließt das wieder am 1. September, weil die Saison startet ja relativ spät.
Ich muss fragen.
Okay. Ja, aber normalerweise ist es ja
normalerweise, immer, ne? Kann auch der 31.
August,
kann auch
der zweite, also jedenfalls Ende August. Da,
ja, ich wollte darauf hinaus, weil wir haben jetzt noch fast einen Monat.
Ich glaube, der Tag nach dem Augsburg-Spiel, kann das sein?
Kann sein. Es ist auf jeden Fall Ende August, vielleicht ein, zwei Tage in den September rein.
Ja. Dann genau, es ist halt, wir hatten ja schon mal Saisons, wo bis zum Ende des Transferfensters schon 4, 5 Spieltage stattgefunden haben.
Ja.
Das haben wir diesmal nicht. Also wir einen Monat bis zum
knapp
Monat
zum Zweitligist war.
Möglicherweise,
ja. Aber jetzt ist ja auch, die Saison läuft dann schon. Pokalspiel war dann schon, erster Spieltag war schon. Aber ja, genau, dann so lange läuft das, ist das Fenster offen. Und bis dahin passiert natürlich auch noch viel. Ne? Das ist ja immer, wenn irgendwelche Großen dann wieder so einen Domino-Effekt loslösen und dann holt ein kleinerer Verein noch ein.
Ja, klar.
Gerade in Meisterschaftssommer, ne? Also ich meine jetzt die Weltmeisterschaft, ja, wo sich natürlich Spieler in den Vordergrund spielen und dann passiert ja jede Menge.
Was aber schon, was man sagen muss, dass es ein Riesenplus ist, dass Schalke jetzt zu diesem Zeitpunkt schon so weit ist mit der Mannschaft. Ne? Man braucht da ganz wenig Fantasie, um zu sehen, welche Mannschaft da am ersten Spieltag auf dem Platz stehen wird. Das wird vielleicht noch ein, zwei Änderungen geben, glaube ich, aber das war's dann auch. Also das Gerüst steht schon vom letzten Jahr. Die Verstärkungen sind ja auch jetzt keine Perspektivspieler, sondern das sind schon Leute, die auch spielen können. Ja, das macht mir auf jeden Fall Mut, dass man direkt am Anfang schon da ist und konkurrenzfähig ist in dieser Liga.
Ja, ich denke auch, die allgemeine Stimmung, die man so mitbekommt, ist schon deutlich positiver als die vergangenen Jahre. Auch als in dem letzten Aufstiegsjahr, als man mit Frank Hamann in die Bundesliga gegangen ist. Einfach weil
du ganz andere
Personen hast. Sowohl auf der Trainerposition, bei den Spielern, aber natürlich auch die Ebene drüber mit Frank Baumann und Lüftl und Co.
Ja,
das ist einfach ein ganz anderes Personal.
Definitiv. Ja. Ich wette mit dir auch, der Schalke-Tag, ich glaube am 8. August, ne, wenn Schalke gegen Atalanta Bergamo spielen wird, unter anderem, der wird noch überlaufener sein, glaube ich, dieses Jahr als sonst. Apropos, weißt du, also zwei Trikots haben die Schalker ja schon vorgestellt. Weißt du, ob das Heimtrikot dann am Schalke-Tag präsentiert wird? Oder
am Trikot haben wir ja schon das Weiße.
Nee, das Weiße meine ich, ja.
Das Weiße wird ja mit sehr viel Spannung erwartet. Ja, es gibt ja schon Leaks mit einem Retro-Schalke-Logo, ja, dem Retro-Adidas-Wappen. Ja. Also auf den Leaks sah es überragend aus. Ich bin ja schon so ein kleiner Trikot-Experte, das heißt, ich kann das beurteilen. kann mir glauben, das sieht gut aus.
Ja, finde ich auch.
Und ja.
Also wenn es so ist, ne?
Also ich gehe davon aus, dass es spätestens am Schalke-Tag präsentiert wird, damit es da zu kaufen ist.
Also ich gucke tatsächlich jeden Tag immer wieder aufs Neue, ob die irgendwas schon präsentiert haben. Weil wenn es so ist, wie es schon geleakt wurde, dann bin ich tatsächlich auch im Fanshop und hole mir eins. Ich kaufe mir so.
Welchen Flock?
Das überlege ich mir noch. Also Trikot bzw. Spielernummern auf dem Rücken kommt bei mir ganz selten vor. Das müssen ja schon Jungs sein, die, also zum Beispiel wie Karaman dann in dem Fall, die sich über Jahre bewiesen haben für Schalke.
Ich denke auch, mit Karaman kannst du wenig falsch machen.
Ja, weil die anderen beiden Trikots, das ist ja Geschmackssache, die gefallen mir nicht. Ich habe mir von dem Arena-Jubiläumstrikot ehrlich gesagt viel mehr
nicht erhofft. Voll bei dir. Kann ich auch.
Ja, verstehe ich. Ich finde es, je mehr länger ich sehe, desto okayer finde ich es. Gerade in Nass sieht es besser aus, wenn man dann dieses Muster nicht mehr so sieht. Aber ich finde es echt in Ordnung.
Es wird ja hoffentlich
auch. Ja, es ist in Ordnung, aber es ist halt nichts Besonderes.
Also nee, und grün ist auch nicht mein Fall.
Das ist fürchterlich, also meine Meinung.
Ja, in der Tat. Oh gut, sind wir uns alle einig, schön. Nur mal ganz kurz, weil wir sind schon längst über der Zeit. Ja. Einmal die nächsten Wochen nochmal, was passiert, welche Fixpunkte haben wir? Sinan hat gerade schon den Schalke-Tag erwähnt, am 8. Gibt es noch was Neues, was das Testspiel gegen Madrid angeht, das ja eine Woche
immer
später
noch nicht,
wäre?
Immer noch nicht offiziell, aber es deutet immer noch alles darauf hin. Also es ist natürlich dann Highlight. Ich denke schon bald muss es mal verkündet werden, damit der Ticketvorverkauf auch vernünftig ablaufen kann. Jetzt am Wochenende Hessen-Kassel, Testspiel in Kassel. Ansonsten diese Woche, glaube ich, wieder einige öffentliche Trainingseinheiten, wo Fans die Möglichkeit haben.
Ja, ich glaube, inklusive bis Freitag, habe ich vorhin
gesagt. Genau, ich glaube, jeden Tag,
jeden 10, Tag Uhr. 10 Uhr. Ja.
Jetzt wurde eigentlich 10:45 Uhr, aber wurde dann vorverlegt wegen der Hitze. Ja. Und nächste Woche dann, am 8. ist dann Schalke-Tag.
Genau.
Wird dann auch ein Highlight, wenn da wieder viele Zehntausende Leute hinkommen. Atalanta Bergamo, das Testspiel, glaube ich, auch schon über 40.000 Tickets verkauft in der Arena. Ich glaube, die Eintrittspreise sind da auch sehr human. Das heißt, wenn Familien mit ihren Kindern mal hinwollen, wo es nicht ganz so stressig, nicht ganz so voll ist in der Arena, wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt,
ja, weil es auch günstig ist. Ab 8 Euro beginnen die Ticketpreise, also Nordkurve Stehplatz Kinder, glaube ich. Und dann geht es so ein bisschen gestaffelt hoch, ist aber wirklich human. Selbst Laola waren, glaube ich, irgendwie nur 50 Euro oder so, wenn ich mich nicht irre.
Ja. An Prost.
Ja, dann, ich habe den Kaffee auf, allerdings tatsächlich nur im wörtlichen Sinne. Es war mir wie immer eine Freude, heute mit euch zu reden und wir halten euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Wir werden natürlich auch vor dem Saisonstart noch die ein oder andere Folge bringen, um euch über alles auf dem Laufenden zu halten, was rund um den besten Verein der Welt so passiert. In dem Sinne, habt eine schöne Woche, trinkt viel, es ist sehr heiß draußen die nächsten Tage. Macht's gut und Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.